Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ich freue mich riesig auf die Folge heute, weil wir haben viele starke Namen dabei, aber auch teilweise so Legenden, die wieder zurück sind. Wir fangen auf jeden Fall an mit Luciano und seinem Track Cold Princess. Natürlich gibt es bei Luciano auch drumherum noch einiges zu erzählen. Danach kommt Mosch, er heißt nicht mehr Mosch 36, sondern nur noch Mosch, jetzt mit seinem neuen Track 112 Bars, gefolgt von Jazik mit Noch einmal, zum ersten Mal bei uns im Podcast, Samra und Dardan mit Easy Go und zu guter Letzt Farid Bang, in Klammern, featuring Kollega, ne, wer weiß, Freitag der 13.
Yes, und da gibt es natürlich viel zu besprechen, auch mit den neuen Disses gegen Shindy. Und unser Hauptthema diese Woche ist aber Capital Bra und der anstehende Bushido-Diss-Track. Es gibt jetzt einen neuen Instagram-Channel, Project X Bra, und darüber wurde ein erster Trailer zum Bushido-Diss veröffentlicht. Außerdem hat Capi zum ersten Mal seit mehreren Jahren mal wieder ein Interview gegeben. Also alles zum aktuellen Stand des Diss-Tracks und was wir davon erwarten, gibt's heute in der Folge. Deswegen unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
Yes, und auch diese Folge wird gesponsert von unserem Partner Effekt Energy. Und ich habe euch ja jetzt schon so oft versprochen, mal zu erklären, was denn meine Lieblingssorte ist und auch warum. Aber ganz kurz mal zur Einordnung, das könnte für die kommenden Wochen wichtig werden. Was gibt's denn überhaupt bei Effekt Energy? Es gibt drei verschiedene Arten von Produkten. Es gibt die Classic, die Flavored und die Mix-Getränke. Mix ist quasi in einer Dose Effekt Energy zusammen mit 9 Mile, verschiedene Geschmäcker. Dann gibt es noch die Classic. Classic ist quasi, wie der Name sagt, Classic Energy, gibt auch das Zero Sugar Free, also quasi mit 0 Gramm Zucker. Das sind die klassischen Geschmäcker, natürlich bei den meisten wahrscheinlich die Favoriten. Das sind die, die haben den Red Dot Design Award gewonnen, German Design Award mit diesen roten Punkten und kann man einfach immer trinken. Aber dann gibt's auch noch die Flavored Energies, die gibt's in 5 verschiedenen Geschmäckern und die haben alle ein besonderes Feature. Und zwar beinhalten sie alle noch Guarana und Ginseng und die haben eben verschiedene Eigenschaften, könnt ihr euch mal auf der Webseite von Effekt durchlesen. Aber dann hat auch noch jedes Flavored Energy noch weitere eigene Eigenschaften. Es gibt zum Beispiel Black Acai, das ist wahrscheinlich beliebteste, ist auch halal zertifiziert, Watermelon Splash mit extra Vitamin B, Vitamin 6, es gibt Bubblegum, Coconut Blueberry und, um es jetzt mal abzukürzen, meinen absoluten Favoriten und zwar Guava Massiv. Ich musste so lachen, als ich das Interview mit Dream gehört habe, in der Lennart erklärt, was sein Lieblingsenergy ist und er einfach genau dasselbe droppt. Also, dann hat das ja was zu bedeuten, wenn ihr diese Dose seht. Sie ist grün mit pinken Punkten, Guava-massiv, probiert sie. Ich finde es einfach so nice, weil es ist so ein Energy, was einfach richtig, richtig gut schmeckt. Und man freut sich schon so auf den Geschmack und es schmeckt einfach anders und wie nichts anderes, was ich kenne, so im Energy-Segment. Von daher probiert es gerne mal aus. Effekt Energy, Guava Massiv und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit einem Chart-Update von der letzten Woche. In den Single-Charts haben wir auf Platz 32 Wahnsinn von 01099 und Rin. Auf Platz 24 hatten wir auch mit dabei letzte Woche Bones MC, Mein Bett. Und auf Platz 1 gibt's jetzt immer 9, es war ja jetzt 6 Wochen hintereinander von 9 bis 9 und jetzt ist auf Platz 1 Iliva mit Hässlich, auch ein Lied, was da schon die ganze Zeit mit oben dabei ist. Und in den Albumcharts hat Nura ihr neues Album rausgebracht und zwar Period, das ist auf Platz 65 gegangen und letzte Woche hatten wir auch schon gesprochen über Loco Chicken von Luciano und Luciano hat jetzt auch eine neue Single rausgebracht, Cold Princess, und es gibt auch nochmal einiges Neues zu berichten von der Loco Chicken Eröffnung. Let's go. Ihre Blicke lassen Sterne verbrennen, doch für sie die Welt auf kalt. Depris versteckt unter Schönheit. Life auf ab, doch sie bleibt nicht stehen. Ja, sie hofft immer noch, sie wird glücklich. Träumt immer noch von dem Tag. Red Roses bekommt sie halt öfter. Doch nimmt nicht alle mit nach Haus. Ja, sie hofft immer noch, sie wird glücklich. Wandelt der Schmerz endlich auf. Sag mir nur, wann sie selbst ist. Wann ist die Zeit gekommen? Sie ist ein Uptown Girl mit gutem Charisma. Doch keiner kennt sie wirklich. Yes, Luciano mit Cold Princess und ich habe in den YouTube-Kommentaren einen Kommentar gelesen, der war ungefähr so, klingt bisschen so, als hätte man den Track schon mal gehört und dem muss ich irgendwie zustimmen. Also mir gefällt der Track trotzdem, weil ich auch die ganzen ruhigen Luciano-Tracks sehr mag, aber es hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen.
Ja, fühle ich. Ich war nämlich auch sehr hyped auf den Song. Der hat ja extra dafür so ein Ansagevideo gemacht oder so ein kleines Promo-Video, wo irgendwie gemeint hat, ja, er hat den Track nachts in seinem Penthouse aufgenommen und bei dem Song geht's um die Probleme einer modernen Frau, die immer nach außen hin sehr stark und erfolgreich wirkt, aber keiner sieht wirklich, was in ihr los ist. Und ich dachte so, wow, okay, krass, wenn er extra so ein Ansagevideo aufnimmt und so, ne, das klingt schon irgendwie, als ob das jetzt ein fetter Song wird. Und auch das Video sah ja krass aus, ne? Wurde by the way auch von unserem Bre Ali hier geschossen, den wir ja auch schon mal mit Pray for Better Days im Podcast hatten. Also der, ne, er macht die Videos für Luciano, aber rappt auch selber, hatten wir schon drin und sowas. Und dann kam der Song und ich habe ihn auch gehört und ich muss sagen, einerseits, okay, man hat schon so ein bisschen, ne, schon mal die Melodie kommt einem etwas bekannt vor, aber was mich dann so komplett gekillt hat irgendwie, ich höre den Song und ich denke mir so, weißt du, der eine Satz ist so geil und dann denkst du so, okay, jetzt muss ein Baba-Part kommen und dann kommt was anderes, was sich so gar nicht darauf reimt und das ist mir so oft passiert, ich dann gesagt habe, okay, gut, ich muss mir jetzt mal diese Lyrics angucken und es reimt sich halt literally nichts, zum Beispiel in der Hook, also ich lese mal ganz kurz die Hook vor, achtet mal auf die Endungen, ja. Sie ist ein Uptown-Girl mit gutem Charisma, doch keiner kennt sie wirklich, deshalb hält sie Distanz. Okay, kann man noch so aussprechen, dass es sich irgendwie reimt, okay, aber jetzt. Bei Daylight so schön, doch nachts ist sie traurig. Sie ist ein Uptown-Girl, verloren in Designer, doch sie hat kein Gefühl, auch wenn sie will, gebrochen von gestern. Also will sie entkommen, läuft in ihrem Dress, kalte Prinzessin. Icy beautiful everyday same shit, man sieht den Schmerz in ihrem Blick fast nie, Doppel C back am wrist Van Cleef. Also und das hat mich dann halt so hart getriggert, dass ich mir so dachte so, ey, ich kann wirklich, also ich verzeih oft bei Luciano auch mehr als bei anderen Künstlern, weil mich so dieses ganze so Video, Konzept, Beat, was auch immer so flasht und ich gebe zu, das reißt mich oft mit, ja, aber hier hat mich das halt so heftig getriggert, dass sich einfach nichts gereimt hat und klar, wenn du halt irgendwie mit so Rap liebst und ne, alles mögliche so und dann, man achtet da schon ein bisschen drauf und du kannst jetzt nicht einmal sagen, okay, gut, ich mache jetzt einen Song, wo sich überhaupt nichts reimt, deswegen, das hat mich dann so ein bisschen getriggert und stört mich etwas, den Song jetzt häufiger zu hören.
Ja, und dann kommt ja auch noch hinzu, dass jetzt bei dem Lied wirklich nur ein Part dabei ist, also das Lied besteht hauptsächlich aus den Hooks, weil er immer mit einer Hook startet und mit einer Hook rausgeht.
Ja.
Und das finde ich dann irgendwie auch schade, wenn man halt schon auch so sich dieses Konzept überlegt und so, und der hat sich ja auch Thema für den Song geholt, da hätte man ja auf jeden Fall easy noch einen zweiten Part dann auch droppen können. Man merkt, finde ich, auch, dass Luciano dieses Jahr so den Fokus nicht ganz so heftig auf Musik hatte, weil es kam auch kein Album raus dieses Jahr, was ja wirklich ungewöhnlich für ihn ist. Es kam ja trotzdem krasse Lieder, ne? Er hatte ja hier dieses Italiano-Feature mit dabei. Dann hat er jetzt zwei Lieder, glaube ich, sogar mit Bia rausgehauen. Es gab das Mega-Lied mit Raf Camora All Night. Also er hat ja trotzdem irgendwie abgeliefert. Aber gewöhnlich ist es eben so, dass Luciano auch eigentlich ein Album pro Jahr droppt. Und eine spannende Info, die Raf neulich gedroppt hat, ist, dass All Night, was ja jetzt auf XW drauf war und glaube auch die Lead-Single zum Album war, also die erste Single, die dazu rauskam, das Lied sollte eigentlich letztes Jahr schon auf dem Luciano-Album drauf sein. Da kam dann ein anderes Lied raus, irgendwie Luciano feat. Raf Camora Tattoos oder sowas hieß das. Das war dann auch keine Single-Auskopplung oder so. Aber eigentlich sollte All Night damals schon drauf sein. Und Alter, also Luciano-Album letztes Jahr ja eh komplett einen Hype gehabt, ne? Mit Beautiful Girl, Bamba, dann ja noch Central C auf dem Album drauf und andere heftige Features und sowas. Da war ja eh so eine Magie um Luciano. Und dann muss man sich mal vorstellen, wenn dann noch ein All Night als Single-Auskopplung gekommen wäre, wie crazy wäre das gewesen?
Ja, das ist echt krass. Aber ich finde es auch immer wieder irgendwie überraschend, wenn man hört, wie lange ein Song schon in Anführungszeichen rumliegt, bevor er dann wirklich rauskommt. Vor allem, wenn du so einen Banger hast irgendwie. Vielleicht hat man ja auch die Angst, dass jemand anderes das Sample nimmt oder den Titel nimmt oder sowas irgendwie. Das ist schon krass. Aber gut, wie du gesagt hast, der Fokus lag tatsächlich dann nicht so sehr auf Musik. Wobei man auch noch hier hinzufügen kann, er ist ja riesig auf Tour gewesen, ne? Aber ja, lag nicht ganz so auf Musik, deswegen aber auch auf anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt Loco Chicken. Und jetzt war ja eben der Launch und es war richtig fett. Also wie zu erwarten, Lieferdienste wurden lahmgelegt. Es war dann tatsächlich auch so, wie wir es in der letzten Folge quasi live beim Recorden herausgefunden haben, dass es dann ein paar Restaurants gehabt, aber das meiste dann eben über dieses Lounge läuft, also quasi man bestellt sich bei, ich glaube, Uber Eats, Lieferando oder Volt, wenn ich mich jetzt nicht vertue, und dort gibt es dann eben, ne, das sieht aus, wenn man bestellt in den Apps, wie Loco Chicken ist, also wie eigene Restaurants in den jeweiligen Städten, sind aber tatsächlich Gerichte bei verschiedenen Restaurants, die es schon gibt. Und jetzt wurde das Ganze ausgeliefert, es war ein Wahnsinnserfolg, habe eben schon gesagt, irgendwie Lieferdienste wurden lahmgelegt, man konnte gar nicht mehr bestellen. Und was mich wirklich positiv überrascht hat, ich weiß noch, als wir von dem ersten Produkt von Lounge berichtet haben, und zwar dieser Pizza von Trimax und Knossi. Da habe ich mir so ein paar Reviews angeschaut und die waren echt so, manche waren so gut, manche waren aber auch wirklich schlecht. Also die haben dann so Videos davon gezeigt und das sah nicht so gut aus. Und jetzt bei Loco Chicken habe ich mir auch ein paar Reviews angeschaut. Ich bin im Moment leider nicht in Deutschland, deswegen konnte ich es nicht bestellen. Und die Leute waren richtig begeistert. Ich finde, die Produkte sind auch sehr kreativ gewählt. Es sind jetzt einfach, es ist nicht einfach nur blöd ausgedrückt, so ein KFC-Abklatsch oder so, einfach so Chicken-Teile, was ich ein bisschen gedacht hatte, sondern da gibt es richtig ausgefallene Produkte, auch sowas zum Beispiel belgische Waffeln, wo dann irgendwie so ein Chicken-Teil drauf ist und dann so Soßen und Salat drüber, sieht super fancy aus. Und ja, also bisher, was ich sehe, sieht sehr, sehr vielversprechend aus.
Ja, Mann, also Loco Chicken hat ja auch fleißig geteilt, wenn die so gepostet wurden und so. Die haben dann auch gesagt, die hatten irgendwie 5000 Erwähnungen oder sowas, ne? Und ich habe da auf jeden Fall die ganze Zeit Hunger bekommen. Also ich bin ja gerade nach Stuttgart gezogen vor einigen Wochen und hier gibt es das aber leider noch nicht. Und ich habe gesehen auf der Karte, dass relativ viel in Norddeutschland bisher halt aufgemacht hat. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, es gibt bisher nur einen physischen Store wirklich, nur einen physischen Loco Chicken Store in Berlin, und die wollen auch nächstes Jahr noch weitere öffnen. Und ansonsten gibt es eben Partnerrestaurants, und die haben auf der Website dann geschrieben, dass diese Partnerrestaurants dann mehrmals die Woche die Zutaten frisch geliefert bekommen. Die bekommen auch das Equipment von Loco Chicken, also Friteusen, und werden eingeschult. Und da kann man eben bestellen, aber nicht im Lokal essen, und Loco Chicken wird dann eben nach Hause geliefert, ne? Also so wie du gerade schon gemeint hast, interessantes Konzept auf jeden Fall. Es war auch wirklich krasser Andrang. Ich glaube, Luciano war ja in Hamburg und Berlin am Start und da waren so viele Leute, dass dann nicht mal alle Leute irgendwie Merch-Artikel oder ein Foto bekommen haben, weil es einfach zu viel war und irgendwann die Sicherheit gefährdet war. Also wirklich heftiger Hype um dieses ganze Ding. Und ich finde es auch immer, ich finde es auch immer ganz erfrischend, wenn mal wieder so eine neue Fastfood-Kette irgendwie auf den Markt kommt und man mal wieder so ein bisschen neue Auswahl hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch so spannend, das zu beobachten, weil irgendwie dieses Konzept halt so genial gewählt ist, dass man so ein bisschen denkt, okay, wer kommt als nächstes? Ich habe irgendwann mal was gelesen, dass da so Fußballer auch investiert sind. Also könnt mir sowas halt vorstellen. Aber was halt auch so smart ist, dadurch, dass sie ja Gerichte für Leute mit einer großen Followerschaft irgendwie erstellen, befeuert sich das halt auch gegenseitig, weil zum Beispiel so Trimax und Knossi, die ja jetzt das erste Ding hatten, diese Pizza, die haben halt jetzt natürlich dann auch für Luciano Werbung gemacht. Das heißt, du hast hier Leute, die zumindest in Deutschland eine unfassbar große Reichweite haben. Die hatten dann auch da so eine Art Influencer-Tasting oder so, wo dann noch andere berühmte Leute am Start waren und sowas. Und das ist halt schon so smart. Also bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Aber bis hierhin können wir mal festhalten, was wir so aus der Ferne über Social Media und so beobachten konnten, sieht das Ganze recht gut aus. Props an der Stelle. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem nächsten Song. Ich hatte im Intro schon so ein bisschen angekündigt, ne, paar große Namen und paar Legenden, die wieder zurückgekommen sind. In diesem Fall Mosch, nicht mehr Mosch 36, dazu kommen wir gleich. Und sein neuer Track heißt 112 Bars. Sie kennen von meinem Leben nur ein Bruchteil, doch tun so, als würden wir uns kennen seit der Schulzeit. Guck, was es heißt, am Block hier zu wohnen. Jeder zweite steht hier unter Observation. Mit Schusswaffen einsteigen, Fluchtwagen breit greifen, Schmuckladen einreiten, Plus machen, einkleiden. Ich halte dich so wie Baco, mein Blick und Crips sind gescannt, die Barcodes, 36 Chicago. Rap Chicano, Dress Milano, check, will die Rex im Bar, Bro. Yes, Mosch mit seinem neuen Track 112 Bars, und ich kann gar nicht beschreiben, wie cool es ist, einfach mal so gut gerappte Parts zu hören am Stück, ein Part nach dem anderen geil rausgeflowt. Und ey, dieser Song gibt mir so heftige Flashbacks, wirklich. Damals, als wir noch so kleine Teenies waren, Lennart, ich, auch bei unserem Bro Nadim, Shoutout an der Stelle mal, einfach auf dem, saßen wir irgendwie in Heidelberg auf dem Emmertsgrund, Shisha geraucht, obwohl man eigentlich noch nicht durfte, immer aufgepasst, dass die Kohle nicht auf den Teppichboden fällt und sowas. Das sind so Bilder, die mir hochkommen, im Hintergrund Mosch gehört, dieses deutsche Rapper, alles Jobcenter-Kunden. Weißt du, das waren so dieser BZ-Track und so, Junge, das war so Film. Und Mosch wirklich war auch jemand, ey, der war immer so in unseren Playlisten, wir haben den immer angehört und auch ehrlicherweise so immer gehofft, okay, dass da kommt was Größeres, noch ein krasseres Album, noch mehr dies und das und jenes. Und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich glaube, so Dinge, die wir alle nicht wissen, sind irgendwas passiert, dass er so ein bisschen seine Karriere pausieren musste, umstrukturieren musste, wie auch immer, sich eine gewisse Zeit zurückziehen musste. Und das hat dann natürlich an diesem anfänglichen Hype so ein bisschen genagt, also wo es so hoch ging und das so ein bisschen ausgebremst. Und jetzt war er ja auch eine Zeit lang weg, hat immer mal wieder, hat dann ein bisschen mehr so melodische Musik gemacht, dann wieder was anderes, war wieder weg und so. Und wie es sich jetzt anhört, ne, so die Message von diesem ganzen Track, den ihr gerade einen Ausschnitt gehört habt, 112 Bars, ist so ein bisschen, ich bin zurück, so wie früher. Er hatte im März 2023 hat er nämlich sein Karriereende bekannt gegeben, kann man sagen. Hat irgendwie geschrieben, Leute, ich brauche eine Auszeit nach 14 Jahren Musikbusiness, Top 10 Erfolgen, ausverkaufte Touren, Höhen und Tiefen, ist es an der Zeit für neue Herausforderungen. Ich melde mich, passt auf euch auf. Das hat er in seiner Insta-Story gepostet. Ja, und jetzt ist er wieder da. Er hat auch gerappt jetzt in dem Song, ich hatte all die Jahre tausende Probleme, was sich für mich so ein bisschen auch anhört wie so, und jetzt sind sie vorbei. Aber es sind auch Parts drin, wie, hörst du, wie das klingt, Bro, das ist nur das Intro, die mir einfach so geile Vibes geben. Und ich hoffe, dass Mosch wieder da ist, ich hoffe, dass jetzt wirklich Power gemacht wird. Aber jetzt erstmal Ball an dich, Daumen hoch, Daumen runter, was ist deine Meinung?
Ja, man, find's auf jeden Fall auch sehr, sehr stark, also Daumen nach oben, auch wenn's mich sehr überrascht, dass er jetzt so schnell wieder zurück ist, ne? Weil du hast gesagt, die letzten Lieder kamen Anfang des Jahres raus und dann halt diese Verkündung von einer Auszeit. Es wurde dann auch in den Medien so, klang so nach einem vorläufigen Karriereende. Und ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt so schnell halt wieder zurück ist. Also noch im gleichen Jahr. Ich dachte irgendwie, er nimmt sich da mehr Zeit. Ich glaube, er hat auch Familie und so. Und spricht jetzt auch in dem Track, hat er irgendwie eine Line mit paar laufende Läden. Also deutet ja auch schon darauf hin, dass Mosch sich jetzt nicht allein nur auf die Musik verlässt, was bestimmt auch ganz clever ist, weil er halt eine kleine Fanbase hat, aber ich kann es mir auch so ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel hier so Hannibal-Thematik oder sowas, ne? Wenn der ein Lied rausbringt, wir feiern es auch immer komplett und ey, alte Zeit und ey, wie geil ist das, endlich noch jemand, der so normal rappt und sich nicht irgendwie anpasst und verbiegt und macht immer wieder Bock zu hören, aber es ist halt trotzdem, glaube ich, schwierig, da immer noch ja neue Zuhörer vor allem zu finden und auch immer wieder die alten Zuhörer noch zu erreichen und vielleicht zu begeistern und so und vielleicht auch so zu einer Fanbase zu formen, dass die dann halt, ne, dass du dann nochmal eine ausverkaufte Tour spielst oder die dann alle wie verrückt deine Box bestellen. Deswegen, ich denke, sowas hat halt Mosch schon auch im Hinterkopf und auch wenn er halt so guckt, wie so die letzten Jahre so verlaufen sind. Aber ich bin froh, dass er am Start ist. Ich bin auch gespannt, was es da jetzt so für Features geben wird. Er hat ja auch damals dann, ja, mit Haftbefehl, ne, auf dem legendären Chabos Wissen, wer der Babo ist, Remix zusammengearbeitet. Er hatte ja auch Features mit LG und so, das vergisst man mittlerweile schon fast. Also richtig, richtig top. Und auch wenn man sich das mal anschaut, jetzt die Performance auf YouTube, Mosch hat jetzt 200 Kommentare unter seinem neuen Lied und zum Beispiel Luciano hat auf seinem Lied 300 Kommentare. Also da ist jetzt auch nicht so ein krasser Unterschied. Also zeigt schon, dass da Leute da sind, die sich extrem freuen, dass er jetzt hier mit 112 Bars an den Start kommt.
Ja, man, safe. Ich glaube, vielen Leuten geht's halt auch echt so wie uns, dass man so sich noch voll daran erinnert und weiß, was er für ein Talent hat und sich einfach nur wünscht, dass er das jetzt so perfekt ausnutzt, um für uns geile Musik zu machen. Weil du eben schon gesagt hast, man vergisst, dass er hier drauf war und mit dem gefeatured hat und so. Was man ja auch voll vergisst, ist, dass er damals ein Mitglied von der 187 Straßenbande war und er hat ja auch super viele Songs mit Bones zusammen oder halt mit anderen Mitgliedern von der 187 Straßenbande und soweit ich weiß, sind die auch gut miteinander. Es gab immer mal wieder so irgendwie, die waren zusammen essen oder was weiß ich oder so und haben sich einfach musikalisch getrennt und ich kann mir vorstellen, genau was du gerade gesagt hast, so, man guckt immer mit so einem lachenden und weinenden Auge, wenn sowas passiert, wie jetzt zum Beispiel ein Mosh-Comeback, weil man denkt sich so, einerseits, oh mein Gott, ich habe den Sound so vermisst, es wäre so geil, wenn jetzt ein Album kommt, und andererseits so Zweifel, ob das heute noch den Anklang findet, das, was man hofft. Aber ich glaube, genau das kann er eben ausnutzen für sein neues Album oder Projekt, was auch immer da jetzt ansteht, dass er zum Beispiel sagt, okay, geile Parts, ich nehme jetzt die Zeit dafür und gezielte Features, damit es einfach so ein starkes, iconic Album wird. Zum Beispiel ein Bones, zum Beispiel ein Hafti, seine ganzen, ne, die Leute, mit denen er sowieso schon immer zusammengearbeitet hat. So, ich zum Beispiel 8-4 hat er viel gemacht oder Millionär und so. Ich finde, es sind nur ein paar Namen, die mir so in den Kopf kommen. Aber weißt du, das bietet ja schon Fläche, um daraus ein starkes Album zaubern zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie fällt mir halt auch auf, wie schade das ist, dass man mittlerweile auch so zahlengetrieben ist, ne? Also ich merke das halt an mir selber. Und ich habe es jetzt gerade auch wieder bei dir rausgehört, ne? Dass man natürlich irgendwie auch hofft, dass es so Anklang findet. Aber es findet ja anscheinend Anklang. Bloß jetzt nicht bei, ne? Es explodiert jetzt nicht und geht nicht viral oder so. Aber es sind ja trotzdem Leute da, die kommentieren und sowas. Und voll oft ist es ja so, dass Künstler eben so eine kleine Fanbase ansprechen, die dann aber Feuer und Flamme sind, während irgendwie andere, die halt die Klickrekorde brechen, die sind halt irgendwie ja in den ganzen Playlisten drin so und erreichen dadurch viele Leute. Und man ist halt mittlerweile durch die letzten Jahre, ich lieb halt auch solche Statistiken und so und lieb es dann zu schauen, ey, wie geht der Song auf Spotify ab? Ist das jetzt irgendwie der meistgestreamteste Song des Jahres in den ersten 24 Stunden oder sowas, ne? Ich finde das total spannend, aber man lässt sich dann auch manchmal voll davon treiben und baut deswegen dann schon so irgendwie, ne, dann sagt man, oh, da ist da jetzt voll das Momentum und da ist jetzt voll der Hype und was geht ab und so, die Zahlen sind krass und so, aber wenn man eigentlich mal nur auf die Musik guckt, dann können ja auch Künstler gerade komplett abreißen, auch wenn sie gerade nicht die krassesten Zahlen einfahren, ne?
Ja, safe. Und ich muss auch sagen, weil wir ja auch ehrlicherweise so oft diese Zahlen hier im Podcast benutzen, wie zum Beispiel, ey, XY hat so und so viel monatliche Hörer oder so. Aber ich merke dann voll oft, dass manchmal diese Zahlen nicht in dieses Konstrukt reinpassen, wie ich mir das so gedacht habe, dass ich so denke, so, hä, der hat doch so viele monatliche Hörer, warum ist der jetzt nicht Platz 1 gechartet? Oder umgekehrt, der ist Platz 1 gechartet, aber hat gar nicht so viele Hörer. Oder dann hat irgendwie die Kommentare auf YouTube passen gar nicht zu dem und dem und dann hat er aber trotzdem eine ausverkaufte Tour und dies und dem. Weißt du, manchmal, es sind halt nur Zahlen und man kann die auch irgendwie, weißt du, dann nimmst du halt mehr Marketingbudget, kannst es vielleicht irgendwie aufbauschen oder sowas. Zum Beispiel auch, was mich jetzt verwundert hat, gut, ist ein übertriebenes Beispiel, aber zum Beispiel Drake hat jetzt auch wilde Promo für sein Album gemacht, ist es, glaube ich, 5 gechartet in Deutschland oder sowas, wo ich auch mehr erwartet hätte. Der hat ja in Berlin irgendwie das Tempelhofer Feld so, ne, komplett eingesprayt mit seinem Logo und was weiß ich. Sowas kannst du halt machen, wenn du so weltweit Promo machst. Wer weiß, wie der gechartet wäre, wenn es nicht so wäre, aber wer weiß, wie viel er von seinen Albumeinnahmen abgegeben hat, um jetzt sowas zu machen. Und also, was ich meine, diese Zahlen sind auch nicht immer alles, sondern irgendwie am Ende des Tages kommt ja darauf an, was beim Künstler dann am Ende übrig bleibt. Und wenn das reicht, um geile Musik zu machen, dann ist es die Hauptsache so.
Ja, und da habe ich tatsächlich später auch noch einen Punkt, was du gerade sagst, ne, dass manchmal probiert man sich das auch so zusammenzureimen und es klappt aber eigentlich gar nicht. Jetzt gerade so im Hinblick auf mal so Charts oder Tour oder so. Und Bones hat auch eine spannende Sache gesagt. Und zwar gab es neulich eine Story von ihm, wo er meinte, monatliche Hörer sagen nicht aus, wie viel Streams du hast. Also kann sein, dass du halt ultra viele monatliche Hörer hast, weil du halt diese 1-2 Lieder hast, die halt in Playlisten drin sind, wie Modus Mio oder weiß ich nicht was. Aber ein Künstler, der weniger monatliche Hörer hat, vielleicht streamen halt die gleichen Leute halt andauernd die Alben von denen und mehrere Songs und sowas. Ne? Und man kann halt viel, viel mehr Streams generieren mit weniger monatlichen Hörern.
Ja, man, true. Und jetzt, wo du es gerade sagst, wenn ich mir meine Notizen so angucke, dann habe ich genau sowas auch bei unserem nächsten Künstler aufgeschrieben. Von daher würde ich sagen, machen wir mal weiter, weil dann kommt das Thema sowieso nochmal auf. Und zwar zum ersten Mal bei uns im Podcast Jazik mit seinem neuen Track Noch einmal. Mein Schmerz und dann sag mir nochmal, dass du mit mir tauschst und mein Leben noch fehlt. Guck mich an und dann sagst mir nochmal, du, ja du, was das sei, dass mein Leben noch hält. Alles wird gut, aber nur wenn du bei mir bist. Seh mir noch einmal in die Augen, Baby, bevor du mich wieder verlässt. Wird es ernst, bist du wieder mal weg. Seh mir noch einmal in die Augen.
Yes, Jazik mit der neuen Single Noch einmal. Und bei der Hook habe ich natürlich direkt an Xavier Naidoo, bevor du gehst, mich erinnert. Und ja, ich wollte Jazik schon immer mal mit dabei haben, auch im Podcast, und hatte dann immer wieder, jetzt in den letzten Wochen, Monaten, kamen ja schon einige Lieder raus, hab da immer mal wieder reingehört. Mich haben die Songs nie so überzeugt und jetzt war ich krass geflasht von dieser Hook, von dieser Hommage auch, und dachte so, okay, perfekt, da kann es eigentlich nicht sein, wir nehmen den jetzt mal mit rein. Und ja, also wie der seine Stimme in der Hook einsetzt oder allgemein auf dem Lied, ist schon richtig, richtig gut.
Ja, und genau was du gerade gesagt hast mit Save When I Do, ist auch sein Erfolgsrezept, kann man sagen. Also damit hat er so diesen ersten Durchbruch geschafft, weil er hatte so einen Song, der hieß Blunt für dich, und der ist quasi auf diese Melodie von Stadt von Cassandra Steen und Adel Taville aufgebaut. Also so, ich baue einen Blunt für dich und für mich, weißt du, so dieses halt. Und damit hat er dann so den ersten so TikTok-Hype bekommen und so. Und jetzt echt durch die Decke gegangen. Es hat Songs mit Mero, mit Reezy, hat über 2,3 Millionen monatliche Hörer. Also was wir gerade eben besprochen haben, was eben deutlich mehr ist als zum Beispiel ein Farid Bang oder ein Shindy und so weiter. Fast doppelt so viel wie Loredana, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Also da merkt man mal wieder, ne? Es kann halt, wie gesagt, auch daher kommen, dass du dann irgendwie ein paar krasse Songs hast, die in vielen Playlisten gefeatured sind, und dann hat man halt schon diese Millionen Hörer. Aber nichtsdestotrotz wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Und ich muss auch sagen, ich hatte mich hingesetzt, ich habe den Song gehört und ich habe tatsächlich zum ersten Mal mir bewusst Jazik angehört. Ich war von dem Video, was ich gesehen habe, sehr geflasht von dem ganzen Konzept. Dieser Song wird voll von dem Vibe getragen, muss man sagen. Das Video hat so einen krassen Effekt. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie kompliziert zu machen ist oder nicht, aber wenn man den vor so einem Hintergrund sieht, so normal rangezoomt, dass man ihn so sieht, und dann zoomt das Bild so ganz, ganz, ganz weit raus und es sieht aus, als ob er so im Nichts steht, nur so ein paar Formen und Farben im Hintergrund, und er ist nur noch so ganz klein und läuft da so rum. Sah irgendwie sehr beeindruckend aus, dieser Videoeffekt. Aber hatte dann eher so für mich so abgespeichert, ja, nee, ist jetzt nicht so ganz meine Musik, habe ich nicht ganz so gefühlt, war mir ein bisschen zu ruhig und sowas. Aber hab mir dann danach in den folgenden Tagen so ein Interview mit ihm angeguckt. Es gibt nur ein einziges, wo er irgendwie bei so drei Jungs, so, die fahren so im Auto und hören so seine Lieder an und so. Ich fand das dann so schön zu sehen, wie er selber seine Songs in diesem Interview so gefühlt hat. Der hat die so angemacht und so erklärt, worum es da geht, und dass er wirklich dass er sich so viel Gedanken macht über eben diesen Vibe, den er über die Songs transportiert, über den Titel, über die Melodie und so. Und ich weiß, wenn man das dann sieht, wie jemand wirklich da als Künstler hinter dieser Musik steht, da Herzblut, Kreativität reinpackt, dann hat man auf einmal einen anderen Blickwinkel da drauf. Und jetzt mittlerweile muss ich mich dir anschließen und sagen, nee, der Song hat schon was. Es ist auch so ein bisschen was Neues, weil in diesem Umfeld von diesem etwas gesungen R&B-mäßigen, da gibt's, finde ich, viel Schlechtes, um ehrlich zu sein, aber das, was er macht, hört sich sehr gut an, und das ist schon was Besonderes und was Neues, finde ich.
Ja, ich hatte mir dieses Interview-mäßige oder diese Reaction da, ne, was du gerade angesprochen hast, wo er da im Auto sitzt, eben auch angeschaut. Und da hatte ich das halt auch in den Kommentaren gelesen, dass da viele dabei sind, die ihm da ja eine goldene Zukunft prophezeit und vor allem halt sagen, sowas hat in Deutschland gefehlt. Und ich glaube, das ist halt immer was Wichtiges, wenn es viele Leute gibt, die das sagen, weil dann bedient man ja anscheinend was wirklich irgendwie Leuten bisher halt gefehlt hat, ne? Siehe so einen Dream oder so, der hat ja auch was komplett Eigenes geschaffen, eben mit seiner Schlager-Rap-Musik und sowas ist ja immer wichtig. Und jetzt bei Jazik muss ich sagen, insgesamt holt mich das schon nicht so ab. Ich habe mir jetzt auch mehrere Lieder angehört und so, aber ne, du, wie du sagst, R&B gibt's schon einiges, aber halt nicht so gut umgesetztes, und er macht das halt irgendwie richtig gut. Und auch nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen mit den monatlichen Hörern, was du angesprochen hast, ne, über 2 Millionen monatliche Hörer. Aber was da, finde ich, auch ganz wichtig ist, dass er nicht so viele Features hat, ne? Also Mero, Reezy, Faroon und mehr weiß ich gar nicht, ob da jetzt wirklich noch so viel mehr ist. Und klar, Mero und Reezy sind schon groß, aber das ist jetzt nicht, also ne, wenn man mal andere Künstler irgendwie vergleicht, wir haben ja gleich einen Samra dabei, der hat ja mittlerweile irgendwie mit der halben Deutschrap-Szene schon einen Feature gemacht, ne? Und da ist es dann schon sehr stark, wenn du mit so wenig Features dann eben so eine krasse Fanbase an monatlichen Hörern hast. Das ist ja auch immer, was wir bei Apache gesagt haben, ne? Dass das halt krass ist, wenn du halt irgendwie nur mit einem Bowser und mit einem Sido und jetzt halt mit einem Udo Lindenberg Features hast. Und der ist ja seit Jahren einfach da immer schon bei den 5 Millionen und noch weiter aufwärts monatlichen Hörern. Und auch, glaube ich, so einen Shindy macht er jetzt auch nicht so viele Features und bei dem trifft auch zum Beispiel, glaube ich, diese Sache zu, was ich gerade vorgelesen hatte von Bones, ne? Ja. Dieses, auch wenn du nicht so viele monatliche Hörer hast, kannst du halt trotzdem extrem viele Streams machen und ich glaube, das ist zum Beispiel bei einem Shindy der Fall, so, weil der halt so eine heftige Fanbase hat und viele Leute hat, für die er der Nummer 1 Rapper ist. Insgesamt und so der Lieblingsrapper und so. Und wenn wir euer Nummer 1 Lieblingspodcast sind, dann lasst uns doch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung da, da wo uns gerade zuhört, oder ein Follow, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und keine neue Folge verpasst. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Deutschrap-News, Deutschrap-Gossip, immer aktuelle Songs. Ihr müsst euch eigentlich gar nicht mehr die Playlisten durchhören, sondern könnt einfach jede Woche mal bei Deutschrap Plus einschalten. Und wir probieren euch schon so die Songs rauszupicken, die gerade am relevantesten sind oder wo wir sagen so, ey, da könntet ihr mal reinhören, vielleicht ist es was für euch. Und natürlich auch immer neue Interviews mit am Start. Also gerne ein Follow dalassen und ich habe es gerade schon angesprochen, Samra haben wir diese Woche mit dabei und der hat jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere einen Feature mit Dardan, Easy Go.
Damals hatten wir eine Vision. Heute unser Face auf Television. Wassertropfen auf der Skeleton. Und ich puller, puller, puller in den Phantom. Damals hatten wir eine Vision.
Ja, Samra und Dardan mit Easy Go. Und man hat's ja wirklich gehört, volle Power, ne? Also krass auch, wie Samra abgeht. Und deswegen finde ich's dann auch so voll passend, dass diese Hook eine Autotune-Hook ist, weil man merkt schon so am Ende, kurz bevor die Hook kam, da war Samra so krass im Flow und das ging schon so schnell und so heftig ab, dass dann so richtig so plötzlich die Luft rausgenommen wurde, aber das auch irgendwie so gut getan hat und das ein geiler Kontrast war. Also finde schon, dass sich das gut anhört und das ist jetzt, finde ich, auch mal so ein Feature. Ich hatte da jetzt auch keine krassen Erwartungen daran, aber manchmal hat man ja auch so, okay, da kommen jetzt so zwei große Künstler aufeinander, mal schauen, ob das was wird oder nicht, aber ich muss sagen, Samra und Dardan haben damit abgeliefert und es hört sich geil an.
Ja, okay, krass. Bei mir ist der Song gar nicht so heftig eingeschlagen. Ich muss aber sagen, jetzt eben, als wir noch mit dem Ausschnitt gehört haben, hat sich schon geil angehört. Als ich zum ersten Mal gehört habe, war es mir so von allem so ein bisschen zu wenig, fand ich. Es sieht zwar so impressive aus, ist ja auch ein fettes Video, starke Namen, Hook ist auch irgendwie geil, bleibt so im Kopf, aber so, mir hat so ein bisschen, es war für mich so ein bisschen zu wenig Thema, ein bisschen zu wenig sehr krasse Hook, auch bei Dardan muss ich sagen, ein bisschen zu wenig gute Parts und irgendwie dachte ich so, ah okay, es ist mal wieder eins dieser Lieder, wo zwei starke Künstler zusammenkommen und was sehr Erwartbares machen, also was man genauso erwartet hatte, weißt du, der Song hätte schon viel Möglichkeit gegeben, wenn du sagst, erstes Feature von Dardan und Samra, da hätte man irgendwie vielleicht mit einem Intro spielen können, da hätte man vielleicht irgendwie ein bestimmtes Thema nehmen können oder so, ich weiß auch nicht, mir war es so insgesamt ein bisschen wenig, wobei ich glaube, es ist safe so ein Hit, den man jetzt, ne, der wird jetzt gut performen, den wird man eine Weile lang hören, weil der einfach so gut reingeht, passt in viele Playlisten rein. Aber glaube jetzt nicht, dass es so der Mega-Hit wird, der es hätte werden können bei den beiden Künstlern.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es jetzt ein Mega-Hit wird, weil es ja auch einfach nicht auf Hit angelehnt ist, ne? Also die rappen da ja jetzt straight drauf und so und ist jetzt nicht so die melodische Nummer oder so. Du hast schon gesagt, geiles Video, ne? Sieht schon heftig aus irgendwie im Olympiastadion in Berlin. Und da habe ich neulich so am Rande was Spannendes mitbekommen. Und zwar, Hertha BSC Berlin hat jetzt Soho Bani als neuen Markenbotschafter präsentiert.
Krass, aber irgendwie, mir fällt jetzt gerade kein Weichwort ein, aber ich habe das Gefühl, dass ich sowas in letzter Zeit immer häufiger sehe. Ich weiß nicht, ob bei diesem Moneyboy-Schalke-Ding irgendeine Connection da ist, abgesehen davon, dass Moneyboy jetzt so der neueste Schalke-Edelfan ist, aber ich meine, das jetzt so ein paar Mal gesehen zu haben, dass so Fußballvereine jetzt so Rapper und sowas als ja, Markenbotschafter irgendwie anstellen oder sowas, macht ja auch Sinn, finde ich. Ich weiß noch, wir haben einmal in der Folge darüber gesprochen, das ist ja irgendwie, Rapper benutzen so oft diese so Fußballparts und so und da gibt's ja schon so eine Connection, aber so eine wirkliche Connection, also das jetzt wirklich so Fußball und Deutschrap wirklich verschmelzen, abgesehen davon, dass Rapper darüber rappen, ne, Fußballernamen und so, gibt's jetzt noch gar nicht. Und ich finde, durch sowas mit so Markenbotschaft, dann kann man eben diese zwei Welten näher zusammenbringen, die ja auch gut zusammenpassen.
Ja, ich glaube aber, dass das jetzt zumindest in der jüngsten Zeit das einzige Beispiel ist, was mir so einfällt. Man hat ja jetzt neulich diesen krassen Auftritt da von UFO gesehen in Berlin, was sehr für Furore gesorgt hat, wo er eben mit einem Trikot auf der Bühne war, was halb Hertha BSC und halb Union Berlin war. Also das hat er dann auch extra dafür halt so anfertigen lassen und das hat natürlich für sehr viel Aufsehen gesorgt. Aber ja, du sagst schon richtig, Moneyboy ist jetzt gerade bei Schalke 04 im Rennen, war da ja sogar beim Training, hat da Interviews gegeben für so Sky Sport und so weiter und Sport 1 und so. Also hat er irgendwie schon einen heftigen Hype generiert und alles ist ja so ein bisschen aus so einem, ja, aus so Twitter-Bubble entstanden. Und da soll jetzt auch ein Song kommen, also werden wir vielleicht auch mit dabei haben, dann am 4. November kommt der raus. Da können wir dann nochmal ausführlicher darüber sprechen. Kommen wir mal wieder so zurück zu Samra und Dardan. Ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Und zwar Dardan ist mit seinem Album vor ein paar Wochen auf Platz 54 gegangen. Das hatte ich auch gar nicht so mitbekommen. Und dann ist mir jetzt so bei der Vorbereitung aufgefallen, hä, da war doch was, dass Dardan eigentlich ein Album rausgebracht hat, Dardan ja. Und das ist eben nur auf 54 gegangen. So wie ich das gesehen habe, gab es aber auch keine Box und kein Bundle dazu. Das heißt wirklich nur die Streaming-Zahlen sind da reingegangen. Man kann aber trotzdem auch von einem Flop sprechen, aber Dardan war dieses Jahr zweimal auf Tour. Einmal jetzt mit Hava auf offizieller Tour und am Anfang des Jahres war seine Solo-Tour, wo glaube ich auch Hava hier und da für ein paar Songs mit dabei war. Und ich glaube, die sind beide auch ausverkauft gewesen, weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber auf jeden Fall ne, viele Videos dazu gesehen. Also es ging heftig ab und es war jetzt keinesfalls ein Flop oder so die Tour, sondern die war wirklich krass hyped und so, da waren viele Leute und das bedeutet ja auch schon was, ne, wenn du irgendwie dir einmal ein Ticket für die Dardan-Tour holst und im gleichen Jahr dann nochmal auf die Dardan- und Hava-Tour gehst, wo ja viele Songs dann einfach nochmal gespielt werden. Also, ne, da sieht man mal, dass das eine nicht unbedingt sich auswirken muss auf das andere, weil wir das ja auch in den letzten Jahren schon auch oft so dargestellt haben, so von wegen, ey, wenn du Leute hast, die wirklich dein Album kaufen, dann sind die auch bereit, eben auf deine Tour zu gehen, aber ja, muss nicht unbedingt so sein.
Ja, ich finde generell diesen Dardan-Hype für mich persönlich so voll schwer nachzuvollziehen, also in einer liebgemeinten Weise, weil er hat so diese gestört viele Hörer, irgendwie 4,5 Millionen monatlich, immer in den Top 10, was das angeht, fette Tour, bei diesem Voice of Rap dabei, der ist irgendwie gefühlt das ganze Jahr aktiv, also ich krieg nie mit, dass er mal so eine Pause macht und nix released oder so, aber dann so auf der anderen Seite, es gibt eigentlich so kaum Schlagzeilen über ihn, was ja auch was Gutes ist irgendwie, aber auch so seine Fanbase spüre ich gar nicht so. Und wir haben ja einen Instagram-Account, wo man sowas schon spürt anhand von Kommentaren und so weiter, ne, wenn wir irgendwas posten zu Dardan, zu was weiß ich wem, und dann sieht man ja, okay, wo sind die Fans, wie viel wird gerepostet, wie viel wird kommentiert und so weiter. Deswegen wirklich also so beeindruckend gemeint irgendwie, finde ich es krass, wie es immer schafft, so on top zu bleiben und so groß diese Tour und alles möglich zu machen, wenn doch die anderen Sachen, die bei vielen anderen Rappern dafür sorgen, dass die dann den Erfolg herbeiführen, gar nicht da sind, weißt du? Also vielleicht sind wir da auch irgendwie in einem falschen Umfeld. Ich kann mir vorstellen, dass Dardan relativ viele jüngere Hörer hat, vielleicht wegen Voice of Rap, seine Tour und sowas. Aber ja, finde es irgendwie krass, dass er, wie er da diesen Hype so aufrechterhält die ganze Zeit. Was mir hier bei dem Song noch aufgefallen ist, wie sehr man sich auch manchmal auf so externe Quellen verlässt. Und zwar, also jedem kann mal ein Fehler passieren, aber es gibt ja diese Seite Freitag 0 Uhr, die auch so eine Playlist hat auf Spotify und Props wirklich an wer auch immer diese Seite führt, weil man da immer so die ganzen Infos bekommt, was da rauskommt in der Woche. Und dann habe ich so gelesen, da stand dann Samra X Mero Go Easy. Und ich so, okay, krass, Samra Mero, die ganze Zeit gesucht, wo dieser Song bleibt und sowas. Bis ich dann gecheckt habe, ah nee, war ein Typo. Das Ding heißt nicht Samra X Mero, sondern Samra X Dardan. Und der Song heißt auch nicht Go Easy, sondern Easy Go. Was weiß ich, was da passiert ist, weil das so ein bisschen verwechselt hat. Aber da ne, stimmt man sich schon ein bisschen drauf ein. Waren aber auch ein paar spannende Parts drin, muss man sagen. Zum Beispiel an einer Stelle rappt Samra: Mitte 20 war ich schon gemachter Millionär, ich kaufe deine ganze Firma, nein, ich bin nicht irgendwer. Und da gibt es irgendwie so, ne, man munkelt, ist noch nicht so ganz sicher irgendwie, dass er irgendwie einen Energy-Drink-Hersteller gekauft hat, ist nicht so hundertprozentig bestätigt. Aber was ja auch noch im Raum stand die ganze Zeit, war diese Sache mit seinen Vapes. Da hatte ja Arafat Vapes rausgebracht, die Samra-Vapes, weil Arafat sich die Namensrechte Samra geclaimt hat oder geholt hat sozusagen, ohne dass Samra das das wusste oder dem zugestimmt hat und hat dann einfach Samra Vapes rausgebracht. Samra hat dann aber gesagt, ey, hört auf, diese Vapes zu kaufen und hört auf, diese Vapes zu verkaufen. Das sind nicht meine Vapes, da macht jemand gerade Geld mit meinem Namen sozusagen. Hat dann auch irgendwie hier einen Gerichtsprozess gehabt, whatever. Ich glaube, der hat das dann auch gewonnen und sowas. Er macht jetzt seine eigenen Vapes. Also Samra hat jetzt die sogenannten Undercover Vapes bei Samra. Und Arafat hat das Ganze jetzt umgedreht und macht jetzt nicht mehr die Samra-Vapes, sondern die Fitna-Vapes. Und ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, als ich den Namen gelesen habe, aber es gibt jetzt anscheinend die Fitna-Vapes. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Da war Lennart zu Besuch in Berlin und hat mir so ein Video vorgespielt, wie Yasser Abu-Chaka diese Vapes durchprobiert. Ich bin gestorben, wirklich Bauchschmerzen gehabt vor Lachen. Weil so eine Sorte nach der anderen probiert und immer so, die ist auch sehr gut. Und dann die nächste so, oh, die ist sehr gut. Also, und denkst so, sag doch eine Sache über den Geschmack, wonach schmeckt es denn? Also, sehr,
und das,
sehr gut.
Also das Krasse ist halt wirklich, dass dieses Video geht ja so 2 Minuten lang oder so und er testet die so alle durch und am Ende ist so das Fazit, ey Leute, ich sag euch ehrlich, die sind alle gut. Also Marketing läuft schon mal bei den Fitna-Vapes.
Ja Mann, ey, also auf jeden Fall, das hat mich gekillt. Eine Line, die mich wirklich gefreut hat, wo ich dich fragen wollte, ob dir dieser Begriff was sagt, weil sonst kann ich mal mein unnützes Wissen hier rausholen, war heute unser Face auf Television, Wassertropfen auf der Skeleton. Ist das ein Begriff, den man so kennt? Skeleton?
Boah, ich hätte jetzt irgendwie sowas gedacht, keine Ahnung, ist es eine Uhr oder sowas?
Ja, genau, freut mich, ja. Ja, also habe ich gedacht, ah, schön, das war mal, also habe mich gewundert, dass dann so ein Begriff dann so präsent in der Hook eingesetzt wurde, aber richtigerweise erkannt, weil bei diesen ganzen Luxusuhren, da gibt's eine, kann man quasi skelettieren, sagt man, das ist dann so eine bestimmte Form der Veredelung, wenn man quasi eine Uhr hat und sagen wir mal so eine Audemars Piguet oder so eine Royal Oak, die kennt man ja so vom Design und die hat ein Ziffernblatt und dann diese Zeiger und dann kann man eben auch das Ziffernblatt quasi rausnehmen, so dass man dann nur noch die Zeiger auf dem Uhrwerk hat und dann ist es eben eine ganz große Uhrmacherkunst, das quasi zu skelettieren, also das ganze Uhrwerk, was man dann ja sichtbar hat, so zu verschönern und zu feilen, damit es dann einfach wunderschön aussieht. Und oft sagt man eben, wenn man eine normale Uhr hat, sowas wie eine Royal Oak, dass man dann die Version, die eben kein Ziffernblatt und dieses veredelte Uhrwerk hat, das ist dann die Skeleton Variante von der Uhr eben. Deswegen dachte ich, kann ich hier mal ein bisschen unnützes Wissen aufklären. Aber ja, an dieser Stelle möchte ich mal eine kurze Pause einlegen und unserem Sponsor Billy Boy danken. In unserer letzten Folge habt ihr ja bereits gelernt, dass Kondome das einzige Verhütungsmittel sind, das sowohl vor einer ungewollten Schwangerschaft, aber auch vor Geschlechtskrankheiten schützt. Und heute möchte ich euch 2 weitere wichtige Themen mitgeben, damit ihr euch optimal schützen könnt. Die richtige Größe und die Haltbarkeit. Aber warum ist das denn wichtig? Die falsche Kondomgröße kann nämlich dazu führen, dass das Kondom reißt oder abrutscht. Und das ist eben ein Risiko, was ihr unbedingt vermeiden wollt. Was viele aber nicht wissen, ist, dass es bei der Größe nicht auf die Länge, sondern auf die Breite ankommt. Die Länge ist nicht so wichtig und bei fast jedem Kondom gleich. Diese Fehlinterpretation führt dazu, dass fast 80% der Menschen die falsche Kondomgröße verwenden. Aber wie findet ihr die richtige Größe? Die Größe von Kondom findet ihr auf der Rückseite der Billy Boy Verpackung und um herauszufinden, was die richtige Größe für euch ist, verlinken wir euch in den Shownotes einen Artikel von Billy Boy. Und der zweite Punkt, auf den du achten musst, ist das Verfallsdatum. Das Verfallsdatum bedeutet nämlich wirklich, was es sagt und darf im Gegensatz zum Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschritten werden. Du findest das Verfallsdatum übrigens immer auf der Unterseite von der Packung, aber auch auf jedem einzelnen Billy Boy Kondom. Es ist ja so reingestempelt. Und wenn du mehr über das Thema wissen willst, dann kannst du auf billy-boy.de gehen, da findest du weitere Artikel zu dem Thema und wenn du die Produkte kaufen willst, die sowohl made in Germany als auch mit 100% Ökostrom hergestellt sind, sehr wichtig zu erwähnen, dann check entweder den Amazon-Shop ab, aber du kannst auch bei deiner lokalen Drogerie oder auch im Supermarkt einfach schauen. Und damit würde ich sagen, kommen wir mit Trommelwirbel zu dem Finale der heutigen Songs, bevor wir in die Themen übergehen und ich glaube, bei der Song ist schon quasi so Song-Thema, weil es so viel darüber zu sprechen gibt und zwar, ich sag jetzt einfach mal den offiziellen Titel von dem Lied, ja, und dann hören wir mal rein und dann können wir mal schauen, ob es da noch Überraschungen dazu gab, ne? Und zwar der Titel ist Farid Bang, Freitag der 13.
Von der Bild verschont, eine Situation, in der sich nichts mehr lohnt. Und jetzt sag mir bitte, was ist dieser Shindy Pro? 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 Was ist dieser Shindy Pro?
Nichts, der Hobbit, der hat Angst vor mir. Doch wenn der Gnom das weiße Handtuch wirft, wird er damit stranguliert. Free Spirit, dein Dreckstrack war lame. Schnell mal übers Knie gebrochen, wie Batman von Bane. Kommt der Pisser mir an, nach einer halben Dekade. Einzige, was du gefickt hast, deine eigene Marke. Hat die Botox-Bitch gedacht, sie kriegt einen ganzen Antwort-Song. Nee, du bist jetzt für ein paar Jahre Punch.
Yes, Farid Bang, und jetzt kann man es ja mal so ein bisschen auflösen. Featuring Kollega, Freitag der 13. Ne, der Song kam raus, ich hatte schon gedacht, irgendwie komplett ohne Video, weil ihr kennt es ja, wenn bei YouTube ist, sieht manchmal das Thumbnail so aus wie ein Video und man checkt sofort, okay, da ist ein Video dahinter. Und manchmal ist das Thumbnail eben so ein Cover und dann ne, verbirgt sich dahinter oft ein Video, was eigentlich nur ein Standbild ist. Und so war das hier auch, man hat dann so gesehen, okay, Freitag der 13. und dann das Cover, das Thumbnail war quasi so ein pinker Hintergrund und da drauf lag so eine Schale, wie man sie so vom Zahnarzt oder vom Arzt kennt und da drauf war eben eine Pinzette und eine Schere. Auch so vom Arzt irgendwie. Und dann geht das Video aber los, ja, und man sieht eben Farid Bang, da ist so ein Mikrofon, was runterhängt. Es kommt der Beat von Eminem Till I Collapse, also auch ein sehr krasser Beat. Farid rappt und dann gegen Ende gibt er eben in der Stelle, die man gerade eben auch gehört hat, ab und es kommt Kollega rein und rappt nochmal einen heftigen Part. Also sehr, sehr krass gemacht, auch sehr, sehr krass, dass er es nicht angekündigt hat. Und um auch mal hier ein bisschen noch eins weiter auszuholen, ja, auch die erste gemeinsame Antwort an Shindy, worauf wir ja sehr lange gewartet haben. Es ist natürlich per Definition kein Diss-Track, ne? Verzeiht uns, wenn wir das jetzt vielleicht ein paar Mal jetzt so nennen werden in dem jetzt folgenden Talk. Aber trotzdem ist es ja irgendwie, ne, beide haben Parts gegen Shindy und darauf haben jetzt viele gewartet. Und jetzt gibt es eben so zwei Lager, muss man sagen. Und ich sehe diese beiden Lager sowohl bei Leuten, die sich nur sehr oberflächlich mit Deutschrap beschäftigen, als auch bei absoluten Deutschrap-Fanatikern. Deswegen finde ich das so ganz spannend. Und zwar gibt es jetzt so einmal diese Seite, die pro Farid Bang und Kollega ist. Die sagen, okay, epischer Track, epischer Beat. Dann auch noch, dazu kommen wir gleich, Ankündigung der Fortführung einer epischen Albumreihe. Ne? Also JBG 4 wurde quasi angekündigt. Und dann eben auch gute Disses gegen Shindy, beide zusammen top. Die andere Seite, die quasi so dem so ein bisschen entgegensteht, sind dann die, die sagen, ey, okay, Farid kommt irgendwie gar nicht mit dem Beat klar, sehr viele Flow-Fehler rauszuhören. Sie finden irgendwie keine treffenden Lines gegen Shindy. Also es ist halt immer dieses zum Beispiel Botox oder Boxinhalt oder sowas, was Shindy ja teilweise selber benutzt. Er hat ja diese Botox-Line gewählt oder auch alte Lines recycelt. Und eine Sache, die halt auch so ein bisschen, die ich häufiger gelesen habe, ist dieses, sie sagen zwar immer so, der Shindy-Track hat gar nicht getroffen, das ist gar nicht wert dazu, einen kompletten Diss zu schreiben, aber kommen jetzt mit so 1000 Reaktionen, Kolle macht so eine Parodie da drauf, die ganze Asphalt-Massaker 4 Promo waren überall so Seitenhiebe gegen Shindy, jetzt in 1000 Songs gedisst und so und dann, ne, nur um diese Seite mal wiederzugeben, in Klammern ohne wirklichen Erfolg, also das trotzdem geht diesen ganzen Aufwendungen, die Farid Bang und Kollega hier bringen, dem gegenüber steht dieser eine Song von Shindy. Und der ist immer noch so stark, weißt du? Und das sind so diese beiden Seiten, um hier mal komplett neutral aber zu agieren. Also das sind beide Seiten und ich sehe irgendwie auch beide, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das ist Stand jetzt die Situation.
Ja, und man muss auch wirklich sagen, dass man sich fragen würde, wenn jetzt Shindy nicht da wäre, was wäre denn dann die AM4-Promo-Phase auch gewesen, ne? Also da hätte es ja jetzt eigentlich nicht so viel Krasses gegeben, dass Leute dann wirklich darauf hingefiebert hätten. Farid Bang hat ja auch schon gesagt, so, ne, er hat ja jetzt das Album 2 Wochen verschoben, deswegen kam jetzt auf Freitag der 13. raus. Ich glaube, das Lied ist auch nicht auf dem Album mit da drauf, weil das Album eben keine Features hat. Und Farid hat eben auch gesagt, er wollte jetzt gar nicht so viele Singles insgesamt davor auskoppeln, weil er will, dass das Album so für sich steht und dann irgendwie mit kompletter Schlagkraft kommt. Aber ohne die Shindy-Sticheleien, auch in den ganzen Vlogs und sowas, wäre da ja eigentlich jetzt nicht so viel Aufruhr gewesen um das Album. Und das hat sich ja so schon in Grenzen gehalten, finde ich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätten da alle Medien die ganze Zeit über Farid Bangs neues Album berichtet, obwohl er ja sehr viel Mühe auch reingesteckt hat in diese ganzen, was gab's da alles, Dokumentation, dann hier einen Vlog und so. Das war ja wirklich also gut durchdacht und er hat da ja wirklich keine Mühen gescheut, ne, was dieses ganze Material angeht, bloß musikalisch kam dann da halt nicht so viel. Und um jetzt mal ein bisschen auf die ganzen Diss-Themen einzugehen, also ich finde tatsächlich, dass Farid Bang auf dem Beat besser passt als Kollega sogar, ne? Also auf diesen Eminem-Beat und so, finde ich eigentlich, passt es ganz gut und Farid gefällt mir eigentlich ganz gut und Kollega ist dann für mich eigentlich eher derjenige, der vielleicht ein bisschen fehl am Platz auf dem Beat ist. Zumindest war das so, als ich es die ersten Male gehört habe. Mittlerweile habe ich mich da schon mehr dran gewöhnt.
Was, nee, also bei mir war es umgekehrt irgendwie. Aber was mich so ein bisschen getriggert hat, war bei Kollega, er kündigt ja dann JBG 4 an. Und das eben auch in einem Part, also er beendet ja seinen Part damit und rappt dann, zu viele auf der Blacklist offen stehen hier. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, um. Und dann sagt er nichts mehr. Und es ist ja klar, dass man dann, ne, der Part wäre weitergegangen mit, wir kommen nicht drum rum, um JBG 4. Aber irgendwie, dadurch, dass das so ein prägnanter Part ist, ne, Ankündigung von JBG 4, check ich nicht, warum der so ein bisschen komisch formuliert ist. Also er sagt ja, zu viele auf der Blacklist offen stehen hier. Hä? Ist das ein Satz? Ich glaube, wir kommen nicht drum
rum. Halt, damit sich auf JBG 4 am Ende reimt, ne? Also,
ja, aber
also man halt so zurechtgebogen, ja.
Genau, aber das ist ja eigentlich nicht Kollega-Level irgendwie, weißt du? Und dann denke ich mir so, okay, ja, der hatte schon einen kurzen Part. Und dann noch diese Ankündigung und dann nichts Besseres eingefallen als zu viele auf der Blacklist offen stehen hier. Ich glaube, wir kommen
schon mal. Ja, das klingt irgendwie wie so ein, keine Ahnung, so ein Gedicht, was man in der Schule mal analysiert hat, ne? Ja. Wo dann auch irgendwie so zweckmäßig das so zurechtgebogen wurde auf Jambus. Altdeutscher Sprache. Ja, genau, diese Troreus-Filme. Aber auch da finde ich es eigentlich, keine Ahnung, ich finde, manchmal kommt es ja krass, ne, wenn dann so das Offensichtliche nicht ausgesprochen wird.
Ja,
aber in dem Fall, finde ich, wäre es einfach, hätte es eine krassere Power gehabt, dass dann auch JBG 4 irgendwie vielleicht rappen das dann auch so beide auf einmal oder Farid rappt das dann plötzlich, wäre tausendmal krasser gekommen, als das dann Kollega so nichts sagt. Vor allem, keine Ahnung, wie oft gab es denn jetzt schon diese JBG 4 Ankündigungen? Das ist so, weiß nicht, ich habe manche Reactions darauf gesehen, die sind dann komplett ausgerastet wegen dieser Line. So, das ist ja doch jetzt mittlerweile nichts mehr so Besonderes. Und da haben wir auch wieder den Punkt, also wenn jetzt JBG 4 kommt, ja, Kollege hat jetzt schon angekündigt, Shindy soll dann ja der Punchingball für die nächsten Jahre sein, aber ja, wer wird denn dann noch auf JBG 4 gedisst? So, wenn dann halt nur so Rin oder Monet wieder die Opfer sind, dann muss halt wirklich mal was Krasses kommen, ne? Also, Farid hatte ja jetzt auch eine Line dabei, die einzigen, die zu mir standen in meinen schlechten Zeiten, waren keine Banger-Signings, sondern meine Fangemeinde. Und solche Lines hört man ja von Farid andauernd, ne? Wo man so das Gefühl hat, er stichelt so gegen die Künstler, die ja eigentlich noch unter seinem Vertrag auch sind, glaube ich. Also, ne, Summer Jam und so, Majo, ich dachte eigentlich, dass die noch bei ihm sind. Aber sowas müsste dann eigentlich mal kommen bei JBG 4, dass dann halt wirklich mal aufgeräumt wird und ein Farid vielleicht mal öffentlich mit einem Casey Rebel abrechnet oder einen Capital Bra oder halt seine Signings oder Ex-Signings halt mal wirklich namentlich erwähnt, sodass da wirklich so eine Spannung erzeugt wird. Also, ich will dann jetzt natürlich auch nicht komplett Fitner machen und mir ist auch lieber, dass die alle cool miteinander sind. Aber so, es muss dann was Krasseres kommen, so irgendwie als Gegner, als wenn man dann bei JBG 4 halt irgendwie das Shindy-Thema nochmal aufwärmt.
Ja, und was mich auch ein bisschen an der Sache stört, ist gar nicht die Ankündigung selber, sondern ich fand es halt so ein starkes Statement von Farid, dass er so gemeint hat, mein bestes oder letztes Album, und das steht ja die ganze Zeit so im Raum. Und bevor du dieses Album nicht released hast, um überhaupt sehen zu können, ob es dein bestes Album oder dein letztes Album ist, macht es keinen Sinn, ein weiteres Album anzukündigen, weil du ja damit dir selber widersprichst, weil du, ne, kann ja sein, dass es nicht dein Bestes ist, aber dann ist es auch nicht dein Letztes, so, dann ist ja diese starke Line so ein bisschen hinfällig. Aber ja, ich muss auch sagen, also, ganz kurz, also so, wir werden jetzt die ganze Zeit kritisieren, ja, aber natürlich würden wir genau auch die ganze Zeit kritisieren, wenn jetzt ein neuer Shindy-Diss-Track rauskäme oder sowas, ja, es geht nur darum, ne, ist ja jetzt irgendwie der Content so ein bisschen, aber es ist ja schon geil, dass sowas gerade passiert, dass die jetzt doch sowas rausgehauen haben. Und es sind auch einige Lines dabei, die ich so von Farid gar nicht erwartet hätte und auch eine Facette, die ich so noch gar nicht von ihm kannte. Hat er auch gerappt, als uns damals wegen dem Echo alle hassten, sagte Tante Mina, um dich rum sind falsche Ratten. Du musst aufs Ganze gehen, keine halben Sachen und das Wichtigste, Kolle niemals fallen lassen. Und das ist eben so ein starker Part, finde ich. Ich habe mich dann nämlich auch so gefragt, wer ist denn Tante Mina? Und habe dann kurz geguckt, habe gesehen, ah, okay, da gab es dann ein Interview mit TV Straßensound, wo Farid erzählt hat, dass das seine Tante natürlich war, die aber für ihn wie eine Mutter war. Und die ist dann eben vor einiger Zeit verstorben, was er dann auch in den Part einbaut. Und für ihn muss es echt heftig gewesen sein. Das hat man dann auch in diesem Interview gesehen, dass der wirklich so ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen hatte. Und so solche Parts fand ich dann zum Beispiel irgendwie stark, weil die haben dann wirklich, wenn man mal von diesem einen Extrem, sage ich mal, diese rausgegrölten Monet-Lines zu sowas kommt mit irgendwie, du darfst Kolle niemals fallen lassen, das ist eben seine Tante Mina gesagt hat, das finde ich dann schon ein starkes Ding irgendwie.
Ja, und das ist ja auch wirklich eine krasse Brüderschaft zwischen den beiden.
Das auf jeden Fall. Das liest man auch zum Beispiel, ne, und das passt jetzt mal wieder zu der Pro-Seite von Farid und Kollega, dass einfach so viele Leute sagen, Alter, ich bin mit denen irgendwie aufgewachsen oder so. Und dass die damals, die sind nicht irgendwie so Label-Kollegen, was auch immer, die haben keinen Grund zusammen zu sein. Nur diese Brüderschaft, die quasi so vereint irgendwie, dass sie es bis jetzt durchgezogen haben, das ist schon krass, muss man sagen. Was ich auch witzig fand, das habe ich nämlich nirgendwo gelesen, außer unter einem Kommentar von irgendeinem Post von uns, den wir dazu gemacht haben. Das Cover, was ich gerade schon erwähnt hatte, mit der, man sieht eine Pinzette und man sieht eine so leicht aufgefaltete Schere. Und das könnte auch römisch 4 ergeben, weil man hat diese Pinzette ist wie so ein Strich, wie so ein I und diese aufgefaltete Schere ist wie so ein V. Also, dass man da auch schon so ein bisschen, ne, übers Cover quasi die Andeutung gemacht hat zu JBG 4.
Ah, okay, interessanter Punkt. Ja, dann lass noch mal ein bisschen über diese ganze Farid Bang-Kollega versus Shindy-Sache reden. Also, ich glaube, mir wäre es eigentlich lieber, wenn jetzt mal so ein krasser Diss-Track kommt, als halt jetzt diese Sache, ne, mit hier, Shindy ist der Punching Ball für die nächsten Tracks und für die nächsten Jahre. Und bei einem krassen Diss-Track hat man halt dann auch die Möglichkeit, irgendwie ein episches Video zu drehen und vielleicht auch mal so ein bisschen aufzuräumen und hier mal auf Shindys Vergangenheit ein bisschen einzugehen und da vielleicht dann auch wirklich Angriffsfläche zu finden. Weil hier waren ja jetzt auch viele Sachen dabei, wie ja, dein Diss-Track war schlecht, dein Diss-Track war lame. Was ich dann noch so ganz gut fand oder was ich eine prächtige Punchline finde, ist eben hier dieses Ding mit Shindy hat eine halbe Dekade gebraucht, um zu dissen, weil ja da schon irgendwie der Vorwurf auch richtig ist wahrscheinlich, dass Shindy das natürlich auch macht, um halt irgendwie ein bisschen Relevanz und Aufmerksamkeit zu bekommen dadurch, ne? Und hier gibt's ja auch eine Gerüchte hier, damit der Tourverkauf angekurbelt wird und so. Und deswegen finde ich diese Disslines auch völlig berechtigt und gut. Aber würde mir halt insgesamt nochmal, da gibt's eigentlich noch mehr, was man bei Shindy bestimmt ausgraben kann. Und Farid hat es ja auch so ein bisschen probiert, als er da irgendwie das Bushido-Ding mit eingebracht hat und Lines dabei hatte wie, du hast Bushido allein gelassen, als er keinen hatte, jetzt bist du allein und läufst zu ihm, du kleine Ratte. Er hat dich groß gemacht, wo wärst du ohne EGJ? Und als Dank verlässt du ihn, als jeder ihn disste. Und klar, Bushido hat Shindy mit EGJ groß gemacht, aber, um jetzt hier mal so ein bisschen deutsche Geschichte mit reinzubringen, so ganz ist dieser Part halt nicht richtig. Also 2017 kam ja JBG3 und da war ja EGJ auch noch ein großes Label mit einem Samra, mit einem AK außer Kontrolle, mit einem Ali Boumaye, mit einem Lars, Shindy, Bushido natürlich. Und da kamen ja diese ganzen Disses gegen diese ganze Crew und eigentlich sollte da ja dieser legendäre Sampler 4 kommen. Aber abgesehen von Farid und Kollega gab es jetzt nicht viele Leute, die Bushido gedisst haben. Und zu der Zeit hat sich eben EGJ aufgelöst. Und Shindy hat halt gesagt, er will weder mit Bushido noch mit Arafat zusammenarbeiten in Zukunft, weil er natürlich auch um sein Standing wusste und halt sein eigenes Ding machen wollte. Also ist er irgendwie schon nachvollziehbar zu der Zeit. Und dann ging das ja mit Bushido so weiter, dass er eben Samra und plötzlich Capital Bra um sich rum hatte. Das heißt, zu der Zeit war Bushido vielleicht als Person schon ein bisschen angezählt, aber insgesamt gab es diese ganze Polizeischutzthematik noch gar nicht. Und ja, JBG3 hat bestimmt ihn ein bisschen getroffen und so, aber er hatte mit Samra und Capi zwei vielversprechende Newcomer. Und es gab jetzt so, da gab es jetzt noch nicht den riesigen Bushido-Hate, sondern eigentlich war da auch noch alles gut. Und dann, als Bushido wirklich alleine war, da war es ja dann, als Samra und Capi halt gegangen sind. Aber damit hatte dann Shindy nichts mehr zu tun. Das heißt, Shindy hat eigentlich ja EGJ schon längst davor verlassen und nicht als jeder Bushido gedisst hat. Und deswegen macht dieser Part jetzt auch nicht so richtig viel Sinn, den Farid damit reingebracht hat.
Ja, da ist mir auch noch ein anderer Part aufgefallen, wo ich mir auch gedacht habe, schwierig, weil der so ein bisschen gegen Kollega shootet. Und zwar hat er da gerappt, also Farid rappt, ich bin Multimillionär, Bruder Hamdullah, dass noch nie eine Cartier Santos an meinem Arm dran war. Und auch hier wieder unnützes Uhrenwissen, ja, Cartier Santos, ne, man kennt's ja so ein bisschen. Und das ist eben die Uhr, die Kollega meiner Meinung nach am prominentesten trägt. Also wenn man mal guckt, ne, ich bin gerade hier auf Kollegas Instagram-Profil, guck mal, gibt's ein Bild mit Majo, da gibt's ein Bild aus seinem Urlaub und so. Überall hat er eine Cartier Santos am Handgelenk. Das heißt, in einem Feature-Part dann auch noch so sein Label, also seinen Kollegen da so, ne, so hops zu nehmen oder auch Kollege, der bestimmt da mal reingehört, vielleicht gesagt so, hey Bro, ich habe selber eine Cartier Santos, die ich jeden Tag trage, so.
Ja, ja, geil. Geht in die Richtung wie, du bist mit Free Spirit gescheitert. Auch eine Line, die man doppeldeutig nehmen kann, nachdem Kollege sein Album ja letztes Jahr so genannt hat.
Ja, true.
Ein spannender Punkt noch war folgende Line, und zwar, OZ produziert für Drake und macht Beats für Travis Scott, doch sein erster Schritt ins Game war ein Beat für meinen Blog. Dann rief Nazar mich an, was für ein geiler Beat, wer hat den produziert? Irgendein Schweizer Peach. Also anscheinend hat OZ damals am Anfang von seiner Karriere für Farid Bangs Blog mal einen Beat gemacht und tatsächlich wurde er dann anscheinend, also so wie ich das dann bei Genius nachgelesen habe, von Nazar gesigned und hat da für ein paar Alben auf jeden Fall mitproduziert, bevor dann eben sein ganzer Durchbruch da in den USA kam und er halt jetzt viel mit Shindy zusammenarbeitet. Und ja, Farid disst ja nicht nur OZ, sondern eben auch Ashraf, der Gründer von 6PM, also dem Modelabel. Und da habe ich jetzt, ich habe nicht ganz gecheckt, woher diese Hörprobe ist, aber ich habe sie auf Twitter gesehen von einem neuen Shindy-Track. Also eine Hörprobe von einem Shindy-Track, wo auch Ashraf mit erwähnt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt bald eine Single kommt im Rahmen von diesem 6PM Records-Projekt. Wir hatten da ja Reezy neulich schon mit dabei und da ist ja auch Stickle involviert. Und da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen so überlegt, wer könnte denn da noch was machen, Young Huren, Shindy und so. Und so wie es sich für mich angehört hat, könnte diese Hörprobe auf eine Shindy-Single hindeuten. Ja, schauen wir mal, ob da jetzt demnächst was kommt. Und ich bin auch gespannt, ob Shindy jetzt überhaupt auf diese neuen Disses in irgendeiner Art und Weise reagieren wird.
Ja, ich hoffe mal schon, weil ich meine, ich habe mich im ersten Moment gefragt, warum disst Farid Bang jetzt den Produzenten OZ und den Modedesigner oder whatever, ne, Ashraf so, die ja gar keine Rapper sind, also dementsprechend überhaupt keine Möglichkeit haben, auf einer musikalischen Ebene zu antworten. Und jetzt, wenn man drüber nachdenkt, macht natürlich Sinn, weil er natürlich dem kompletten engeren Umfeld oder weil er das komplette engere Umfeld von Shindy dissen wollte. Und gerade diese drei Charaktere sind ja sehr stark verknüpft. Also wenn man mal guckt, Ashraf ist jetzt die ganze Zeit mit Shindy on Tour. Die gehen dann da raus, schmeißen da T-Shirts in die Menge, was auch immer. So, der ist auf allen Posts von Shindy irgendwie drauf. Zum Beispiel auch OZ ist ja nicht nur Shindys Produzent, sondern auch OZ hat, kann man sagen, die 6PM-Brand von Ashraf so den ersten Boost gegeben, weil damals hatte Ashraf dann eine exklusive Kollektion zusammen mit OZ gemacht von 6PM, was das Ganze so angefeuert hat, habe ich mal irgendwo im Interview gehört. Und ich glaube, die drei arbeiten jetzt sehr eng zusammen. Und ich hoffe natürlich, dass diese Disses gegen dieses Umfeld von Shindy dazu führen, dass Shindy jetzt sagt, okay, gut, jetzt werden hier auch noch meine Bros angegriffen, die selbst in der Öffentlichkeit stehen. Aus diesem Grund muss ich jetzt musikalisch darauf reagieren und einen Diss-Track schreiben. Das wäre natürlich auch eine coole Sache. Und ich würde sagen, wir kommen von dem einen Diss-Track gleich zu dem nächsten beziehungsweise Diss-Track-Gerücht. Davor machen wir aber ein kurzes Fazit. Mit am Start hatten wir heute Luciano mit Cold Princess, Mosh mit 112 Bars, Jazik noch einmal, dann Samra zusammen mit Dardan, Easy Go und zu guter Letzt Farid Bang in Klammern featuring Kollega, Freitag der 13. Was ist denn dein Lieblingssong diese Woche?
Boah, das ist richtig schwierig irgendwie diese Woche. Also ich muss sagen, ich habe alles eigentlich, konnte ich mir ganz gut anhören und es war jetzt nichts dabei, wo ich so sagen würde, so ey, skippe ich direkt nach 10 Sekunden. Aber es ist jetzt auch nichts dabei, was so krass für mich rausgestochen hat. Also die sind wirklich alle so gleiches Level, aber alle auch für einen unterschiedlichen Modus. Ne? Cold Prince ist so voll dieses diepe Lied, 112 Bars halt einfach straighter Rap, dann Jazik noch einmal, dann diese R&B-Richtung so ein bisschen und irgendwie, ja, geile Hommage drin, Easy Go voll nach vorne und Freitag der 13. halt voll viel Gesprächsthema, so ne, wegen Lines, die dabei sind und so, also richtig schwierig für mich. Ist es bei dir eindeutiger?
Ja, man, also muss dir einerseits vollkommen recht geben und andererseits bei mir war es auf jeden Fall Freitag der 13. diese Woche, weil es halt eben, ja, es ist dann doch, es hat eben noch hinter dem Song diese andere Ebene mit dem, oh mein Gott, wer wird da gedisst? Was ist da eine Doppeldeutigkeit von einem Part und so? Um hier auch mal, wir haben jetzt viel kritisiert, ne, ist ja auch irgendwo unser Job so ein bisschen, aber um auch mal, ne, hier das wirklich positiv hervorzuheben, was das für ein Track ist, wo es so viel Material dahinter gibt und sowas. Das war dann doch der Song, den ich am häufigsten gehört habe von Farid Bang. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Themen diese Woche. Und zwar gibt's mal wieder Wirbel um diese ganze Geschichte zwischen Capi und Bushido.
Yes, genau. Capis letzter musikalischer Output ist ja jetzt mittlerweile schon so ein paar Wochen her. Und es ist natürlich die Frage, was kommt da für eine Antwort auf Dark Knight von Bushido? Und das, was jetzt in den letzten Tagen und Wochen dann so am häufigsten passiert ist oder wo so ein bisschen der Fokus war, ist, dass es einen neuen Instagram-Channel gibt, und zwar Project Xpra. Und die haben schon einige Videos gepostet. Das Logo ist so ein Smiley. Und da habe ich in den Kommentaren auch was Spannendes gelesen. Und zwar, wenn man sein Handy dann so einmal dreht, dann könnte dieser Smiley für CB stehen, also so für die, ne, das Kürzel von Capital Bra. Weiß nicht, ob das dahinter steckt. Auf jeden Fall haben die halt jetzt schon einige Reels gepostet, immer wie die in Berlin irgendwelche Sticker kleben und so. Und das letzte Reel ist das, was jetzt am meisten für Furore gesorgt hat, und zwar ein Trailer, in dem man Joker Bra sieht, also Capi, ne? Indem man Joker Bra sieht, also Capi, und der eben, ja, so ein paar unverständliche Sachen irgendwie so sagt, ne, also ist so ein bisschen so gruselig angehaucht, und er hat dann halt so eine, ja, so eine, wie so Beweismitteltüte, ne, wo so eine Eric Lee Wasserflasche drin ist, was sehr krass auf diesen Prozess Arafat und Bushido andeutet, und man halt dann auch irgendwie im Hintergrund so, ja, Zeitungsausschnitt, Schnipsel irgendwie sieht an so einer Wand und so. Und Capi hat jetzt auch in einem Interview, was er gegeben hat, gesagt, es wird auf jeden Fall eine Antwort geben auf Bushido. Er will noch nicht verraten, wann. Kann sein, dass das jetzt irgendwie direkt kommt. Kann sein, dass das irgendwie noch ein paar Wochen braucht. Er will sich da Zeit dafür nehmen. Ich hatte ja schon so ein bisschen vermutet, vielleicht jetzt, ne, Freitag der 13. war eigentlich so ein passendes Datum für diese ganze Geschichte. Aber ist noch nicht so weit. Aber ich denke mal, irgendwie innerhalb von den nächsten 3-4 Wochen könnte da easy was kommen.
Es hätte sich auf jeden Fall angeboten, jetzt beim letzten Release Friday. Und es haben ja auch viele da spekuliert, irgendwie, dass jetzt direkt was kommt. Aber ja, wie du richtigerweise gesagt hast, kann auch erst in einem halben Jahr sein. Wer weiß. Auf jeden Fall finde ich es schön, dass er so ein bisschen immer mehr ankündigt. Langzeiturlaub aus Dubai ist vorbei, er ist wieder da. Er muss jetzt das so ein bisschen im Keim ersticken, war zwar so auf Engi mehr bezogen, aber wenn da jetzt jemand ihn disst und gegen ihn Sachen sagt, dann muss er ihm direkt was zurückgeben, weil sonst kommen mehr Leute auf die Idee, dass sie sich da anschließen können, und es kommt einfach kein Gegenwind sozusagen. Deswegen muss er da mal wieder zeigen, wer er ist und was er da macht. Das finde ich auf jeden Fall schön. Ich hoffe, dass es nicht nur bei Ankündigungen bleibt. Aber ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wir haben ja jetzt eben schon darüber diskutiert, Farid Bang, Kollega versus Shindy. Was ist da so das richtige Mittel? Ne? Was hätten die machen können? Ein fetten Diss-Track, viele kleine, dies, das, jenes. Und jetzt habe ich mir auch bei Capi gefragt, was wäre denn hier der absolut perfekte Diss-Track, den wir uns so vorstellen können? Also was, ne, was wäre irgendwie das Geilste? Und ich glaube tatsächlich, um dem, was Bushido gemacht hat, mit Dark Knight was entgegenzusetzen, würde es bei Capi irgendwie helfen, wenn er wirklich dieses Joker-Bra-Image nimmt und vielleicht so ein bisschen auch ein bisschen humorvolle Lines nimmt, ihn ein bisschen hops nimmt und das einfach so sein Song auch so ein kleiner, in Anführungszeichen, Hit-Diss-Track wird. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so, weißt du, was ich meine, mit so starken Parts, die so prägnant im Kopf bleiben, die so bei Natur, jeder kann den zweiten Part mitrappen und sowas irgendwie. Sowas habe ich mir irgendwie gedacht.
Ja, es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, oder die Chance ist da, dass das halt was Ikonisches wird, und das sollte sich Capi auch als Ziel setzen dafür, ne? Und viele haben jetzt auch den Trailer schon krass kritisiert, also man merkt auch, dass Capi nicht das leichteste Standing im Moment hat, aber ich finde eigentlich, der Trailer geht zumindest schon mal in eine richtige Richtung, dass man sieht, okay, da wurde sich jetzt was überlegt, ne, also auch, dass man halt diese Wasserflasche sieht und so, und das könnte schon irgendwie in eine richtige Richtung gehen, dass so, also es muss halt ein starkes Videokonzept haben, dieser Track. Und da kann man halt irgendwie was Gutes machen, ne? Dass vielleicht, weiß nicht, ob dann durchgehend Joker Bra zu sehen ist oder ob irgendwie Joker Bra einsteigt und dann rappt Capi auch so normal. Das wird sich dann zeigen. Ich meine, Bushido bietet ja genügend Angriffsfläche, aber dieses ganze Polizeithema ist halt auch geisteskrank ausgelutscht mittlerweile. Also, weil Bushido so viele Feinde in den letzten Jahren hatte, die halt auch schon alle gestichelt haben oder selbst Dislines hatten, ist halt irgendwie da schon sehr viel aufgebraucht. Das heißt, da hoffe ich, dass Capi sich nicht so krass darauf versteift und jetzt nicht irgendwie alle halbe Minute da eine Polizeiline kommt oder so, weil das ja, Capi kann das ja eigentlich selbst mit seinem Standing gar nicht mehr richtig vereinbaren, sondern dass er sich irgendwie halt auf ein paar andere Dinge dann fokussiert. Und Meiner Meinung nach müssten das halt so ein paar Internas sein aus seiner EGJ-Zeit damals mit Bushido, dass da vielleicht irgendwas Krasses halt ausgeplaudert wird, was halt die Öffentlichkeit noch nicht richtig weiß. Und das könnte halt eine Stärke sein, glaube ich, die halt Kapi nutzen kann, weil auch wenn man jetzt mal Dark Knight von Bushido betrachtet, war ja dann schon die Line, die am meisten diskutiert wurde, diese Line mit der H&M-Geschichte, als Kapi sich angeblich im Auto in die Hose gemacht hat.
Ja, und das ist ja auch super naheliegend, dass Kapi da einfach genügend Material hat, weil die ja so lange so eng zusammen waren. Also jetzt, ne, vielleicht hat er jetzt nicht so eine in die Hose gemacht Story, aber irgendwas Ähnliches oder so. Und vollkommen richtig, das wären die Parts, die jetzt spannend sind.
Ja, und für Kapi ist es halt eigentlich auch eine gute Chance, muss man sagen, ne, weil der hat jetzt gerade im Moment ein echt schweres Standing und Bushido hat jetzt dieses Jahr halt nicht so viel verkehrt gemacht, wie vielleicht die Jahre davor. Das heißt, ja, ne, man weiß schon, wenn man sich so die Like- und Dislike-Zahlen auf den Diss-Tracks, die bisher rausgekommen sind, anschaut, dann ist da Bushido auf jeden Fall irgendwie gerade der mit dem besseren Standing in der Szene tatsächlich. Aber für Kapi kann es halt auch eine Chance sein, sich mit so einem Diss-Track richtig zurückzukämpfen. Ne? Also auch im Hinblick auf eine Albumankündigung. Auch da wurde er im Interview gefragt, wie es denn aussieht. Da hat Kapi selbst irgendwie gesagt, wenn er Bock hat, macht er dann auch einfach Berlin lebt 3 und ballert alles weg, so ungefähr. Er ist anscheinend jetzt gerade viel mit HK von SLS irgendwie am Produzieren tatsächlich. Also auch eine spannende Richtung. Er hat auch ein bisschen so Techno-Richtung so eingebracht. Also kann man auf jeden Fall gespannt sein, was Kapi da als Album plant. Aber wie gesagt, so ne, dieser Bushido-Diss-Track kann eine riesige Chance sein, um sich wieder zurück in die Szene zu kämpfen, weil das haben wir jetzt schon häufiger festgestellt, dass einfach ja, das Image von Kapi in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr so gut war und er halt überhaupt nicht mehr unantastbar war und damals ihn irgendwie gefühlt alle gefeiert haben eigentlich und er mit allen in der Szene cool war und deswegen ist das eigentlich eine große Chance für ihn und ich bin gespannt, was da rauskommt und ich würde sagen, an der Stelle können wir die Folge beenden. Sehr geile Themen, sehr geile Gespräche, sehr viel Spekulation. Was kommt da jetzt in Zukunft und so? Wir werden es sehen. Checkt unser Instagram ab, deutschrap_plus. Folgt dem Podcast da, wo ihr uns gerade zuhört. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund.